Gudrun, bitte.
Passt schon. Wenn ich es gleich drauflegen darf, noch ein. Ist das super. Danke sehr. Ich habe noch eine Geschichte, genau zu Psalm 139. Vor ungefähr einer Woche habe ich mich mit einer Frau, hört es mir ja eh gut? Super. habe ich mich mit einer Frau getroffen zum Bibelentdecken. Und sie ist gekommen und war völlig verzweifelt und hat gesagt, sie will das nicht mehr und sie ist jetzt gekommen, aber eigentlich möchte sie überhaupt sie nicht mehr mit mir treffen, weil sie mag mich sowieso nicht und so. Aber sie ist gekommen, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du da, jetzt können wir auch gemeinsam die Bibel entdecken. Und dann haben wir genau den Psalm gelesen, Psalm 139, und am Anfang war es eben super grantig. Und dann haben wir das gelesen und dann habe ich sie gefragt, was kannst du über Gott in dem Psalm entdecken? Und dann hat sie nachgedacht und hat gesagt, dass Gott an mich denkt. Und ich habe sie ja vorlesen lassen und währenddessen hat sie ihre Stimme sogar verändert. Und ich habe mir nur gedacht, boah, Gottes Wort, das ist so cool, gell, wenn man das wirklich erlebt, dass das was verändert im Leben von wem anderen. Am Ende hat sie dann gesagt, nächstes Mal nehme ich wieder meine Freundin mit. Also wenn, genau, wir treffen uns dann wieder, wenn mein Urlaub vorbei ist. Genau, so viel dazu. Das wollte ich jetzt nur kurz erzählen. Ich bin die Gudrun Makko, bin in Schladming in der Gemeinde aufgewachsen, in Biche daheim. Und seit fast 10 Jahren bin ich in Wien, bin dorthin gezogen zum Studieren und arbeite jetzt bei Campus für Christus. Campus für Christus kennt es vielleicht überhaupt da in der Gemeinde von Profundum, wo Magdalena und Justin dabei sind. Der Gernot kommt öfter und macht Konfi, apologetische Podcasts und auch Veranstaltungen. Da kämen sie immer wieder mal. Ich bin in der Studentenarbeit tätig. Das heißt, ich möchte einfach Studenten erreichen mit der guten Nachricht von Jesus und ihnen gemeinsam, aber ihnen auch helfen, einfach Jesus in der Bibel zu entdecken und dann so zu leben, wie er das möchte. Genau. Vor einem Jahr habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, in der Bibel zu lesen. Es hat mich einfach nicht gefreut. Ich habe immer bis Anschlag geschlafen, also wenn ich um 8 im Büro sein müssen habe, dann bin ich um 7:45 aus dem Bett gerollt, ist gewohnt, ein und geschwind ins Büro. Und dann habe ich mir gedacht, ich will aber schon mit Gottes Wort starten in den Tag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht muss ich mich selber überlisten und habe begonnen, den Kolosserbrief auswendig zu lernen. Ich bin in Kapitel 2, aber regelmäßig, wenn ich ins Büro gehe, denke ich über das, was ich schon weiß jetzt, nach und unterhalte mich mit Gott über das, was er mir heute sagen will. Und ich erlebe auch immer wieder, dass einfach eine Ermutigung für den Tag dabei ist. Und deswegen habe ich mir auch aus dem ersten Kapitel vom Kolosserbrief den Predigttext ausgesucht. Ich lese die Verse 24 bis 29 vor. Eigentlich könnte ich es auswendig, aber genau, damit ich nichts vergesse, lese ich es nochmal vor. Aus der Schlachterbibel, wenn wer mitlesen will, Kolosser 1, Verse 24 bis 29. Paulus schreibt da, jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Da sind jetzt große Sachen drinnen. Er schreibt von Leiden, er schreibt von dem, was der Auftrag der Gemeinde ist, was sein Auftrag an der Gemeinde ist, und von einem Riesengeheimnis, das jetzt gelüftet worden ist. Wahrscheinlich könnte man über die Verse eine ganze Dissertation schreiben, gibt sicher Leute, die das machen. Ich möchte gern jetzt drei Dinge einfach nochmal herausstellen. Ich möchte über das Geheimnis reden, das gelüftet worden ist, die Aufgabe für den Alltag und die Kraft, die es möglich macht. Das mit dem Leiden, das war für den Kontext wichtig. Ich muss jetzt einfach zugeben, ich leide eigentlich nicht für Jesus. Manchmal, wenn ich für meine Freunde bete oder meine Familie oder für Wien und Zirk, was alles passiert oder so, dann weine ich, weil es mich betroffen macht, wie manche Leute unterwegs sind oder so. Aber mehr leiden muss ich eigentlich nicht. Aber was ich glaube ich sagen kann, ist, dass Jesus es wert ist, dass man mit ihm durch gute und schlechte Zeiten durchgeht. Das Ziel ist, mit Jesus zu sein, und das ist ganz egal, ob es einem gut geht oder nicht, ob man auch von außen Druck erlebt oder nur von innen, ganz egal, Jesus ist so wertvoll, dass Paulus sagt, er freut sich sogar in seinen Leiden. Und ich habe letzte Woche ein Zeugnis von einem Afrikaner gehört, der ist gekommen zu einer Konferenz, wo ich war. Der hat einiges durchgemacht. Also der hat gelitten für Jesus und er steht vorne und erwähnt ganz nebenbei, dass er irgendwie mit 12 Jahren hat er, also muslimischer Hintergrund, irgendwie mit 12 Jahren hat er Bibel in die Finger gekriegt, hat dann beschlossen, er folgt jetzt Jesus nach. Sein Vater hat das mitgekriegt, seine Mutter hat ihn mit 3 Jahren schon ausgesetzt gehabt, sein Vater hat das mitgekriegt und hat seine 18 Halbgeschwister zusammengerufen, dann haben sie ihn umkreist und der Vater hat ihn vor die Wahl gestellt, entweder Jesus oder deine Familie mit 12. Er hat gesagt, okay, dann nehme ich Jesus. Dann haben sie ihn verprügelt, seine Geschwister, das Gesicht zerschnitten und dann vor die Tür geschmissen. Und er hat dann 6 Jahre lang auf der Straße gelebt. Und dann sagt er, aber Jesus war eh mit mir. Er hat sich ein paar Mal gedacht, dass er jetzt gleich sterben wird und es war eh schön gewesen. Aber irgendwie war Jesus halt so auch da. Mit 18 hat sein Vater ihn dann wieder gefunden. Und der Mann hat ihm mit Liebe begegnen können. Er hat gesagt, weißt du, meine Mama hat mich mit 3 verlassen, du hast mich mit 12 vor die Haustür gesetzt. Seit 6 Jahren bin ich alleine, aber eigentlich war ich nie alleine. Jesus war immer bei mir. Der Vater beginnt zu weinen und sagt, kannst du mir vergeben? Also hat er ihm vergeben. Der Vater hat ihn mitgenommen und am gleichen Abend haben sie alle seine 18 Halbgeschwister auch zu Jesus bekehrt. Also sie haben alle gesagt, wenn dieser Mann das kann, dann wollen wir diesen Jesus auch. In seinem Dorf ist dann, der Mann heißt Tariku, und in seinem Dorf ist dann Jesus bekannt worden als der Jesus, der Tariku geholfen hat. Und ganz, ganz viele Leute haben begonnen, auch an Jesus zu glauben. Und es ist alles anders worden. Irgendwann später hat einer seiner Freunde auf der Straße gepredigt. Sie haben gebetet und gesagt, ja, jetzt gehen wir da raus. Und der ist dann von seinen Cousins gesteinigt worden und ist gestorben. 2 Tage später hat der Tariku das Begräbnis gehalten und die Cousins sind aufgetaucht. Und der schaut den Cousins in die Augen und sagt, Jesus liebt euch und ich liebe euch auch. Und dann haben sie noch ein paar zu Jesus bekannt. Er hat gelitten, aber er hat so eine Freude ausgestrahlt bei dem Ganzen. Eben so eine Freude und so eine Liebe, die nur von Jesus kommen kann, dass er sogar den Schlechtern von seinem Freund sagen kann, dass er sie liebt und dass er für sie ist. Eine andere Geschichte, ich habe einen Film angeschaut über die Sabina Wurmbrand. Das ist die Frau von Richard Wurmbrand, den man vielleicht noch kennt. Das war ein rumänischer Pastor jüdischer Abstammung in Rumänien im 20. Jahrhundert. Also er ist wahrscheinlich irgendwann 1890, 99, irgend sowas geboren, hat dann beide Weltkriege miterlebt und einen Großteil vom Kommunismus in Rumänien. Jüdische Abstammung und die Frau hat durch ihren Mann Jesus kennengelernt. Sie haben dann im Zweiten Weltkrieg haben sie Juden geholfen zu fliehen und es sich zur Aufgabe gemacht, den deutschen Besatzern und den Rumänen, die sie verfolgt haben, Jesus vorzustellen und seine Liebe vorzuleben. Und die Eiserne Garde, so haben sie die Nationalsozialisten in Rumänien genannt, die haben sie dann irgendwann erwischt und eingesperrt, geschlagen, verhört und so weiter. Und durch den Einfluss von Freunden sind sie dann kurz vor ihrer Hinrichtung freigelassen worden. Sie haben für ihre Verfolger gebetet. Ihre Familie, die auch jüdisch war, die hat keine einflussreichen Freunde gehabt und die sind dann verschleppt worden und in einem KZ ausnahmslos gestorben. Und irgendwann zieht in die Wohnung über die Wurmbrands ein Mann ein, der Offizier in diesem KZ war, wo die Familie der Frau gestorben ist. Und der Mann hat keine Ruhe, bis er dem von Jesus erzählt hat. Und dann geht er eines Abends zu ihm rauf und sagt, er muss jetzt mit ihm reden und so. Und zuerst spottet der Offizier, dann wird er zornig. Wie kannst du sagen, dass es einen Gott gibt? Wie kannst du sagen, dass Jesus Liebe ist und sonst irgendwas? Und wie auch immer, niemand weiß, ob es ihn gibt und so. Und warum verhindert der nicht, was wir Menschen angetan haben und so. Und dann behauptet der Richard, er hat einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Seine Frau schläft unten in ihrer Wohnung und er sagt, wenn ich meine Frau jetzt aufwecke, ihr sag, wer du bist, weißt du, was passieren wird? Sie wird aufstehen und dann wird sie dir ein Essen machen. Das beste Essen, das wir in unserer Wohnung finden können. Gesagt, getan. Der Richard geht ins Zimmer, weckt seine Frau auf, erklärt ihr, wer in ihrem Wohnzimmer sitzt. Was passiert? Sie macht ihm nichts zu essen. Sie schaut ihm in die Augen, sie geht auf ihm zu, umarmt ihn, sagt, Jesus hat mir vergeben, deswegen kann ich dir auch vergeben und Jesus möchte dir auch vergeben. Und dann tröstet sie den Mann und dann macht sie ihm das beste Essen, das sie finden kann. So hat dieser Mann auch Jesus kennengelernt. Und die zwei Geschichten, die zeigen, wie groß Gottes Liebe ist. Und wie ich die gehört habe, habe ich mir gedacht, ich will das auch in mein Leben. Ich will das erleben, diese große Liebe, die einfach unaufhaltsam ist. Und diese beiden Personen, die ich jetzt einmal herausgehoben habe, es gibt ja Milliarden andere Geschichten auch noch, die haben ein Geheimnis gehabt. Nämlich das Geheimnis, dass Jesus in ihnen gelebt hat. Das ist auch das Geheimnis, von dem Paulus schreibt. Wir müssen nichts mehr alleine tun. Gott selber macht Wohnung in uns. Ohne Rücksicht auf einen Hintergrund, ohne Rücksicht auf Geschichte, auf Einkommen, Kultur, Zeit, unabhängig davon. Der Reichtum von diesem Geheimnis, der zeigt sich in so Geschichten wie vom Tariko und von der Sabina. Willst du das auch? Der Weg dorthin, der führt übers Umkehren vom eigenen Weg und den Glauben an Jesus. Paulus schreibt dann in Kapitel 2 weiter, in ihm seid ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also durch unser uns Zuwenden zu Jesus und das, was Jesus schon lange da hat, können wir diesen Reichtum auch erleben, dass Christus in uns wohnt. Und früher hat Gott sein Volk ausgezeichnet, indem die Jungen an der Vorhaut beschnitten worden sind. Und heute ist es nicht mehr mit Menschenhand, sondern in der Beschneidung von Jesus geht es. Die ganze Fülle und der ganze Reichtum Gottes, die kann in uns auch sichtbar werden. Und wer in Jesus ist, der hat auch einfach die gleiche Stellung wie Jesus vorm Vater. Da ist keine Wand mehr, da ist kein irgendwie, dass der Vater noch irgendwas erledigen müsste oder so, sondern in Jesus sind wir einfach versöhnt mit Gott. Er hat uns vergeben und wir können das auch tun. Und das können wir im Alltag tun. Einfach im Alltag können wir das erleben. Und da komme ich zum zweiten Punkt, die Aufgabe. Paulus redet davon, dass er von Gott eine besondere Aufgabe gekriegt hat. Er nennt es Haushalterschaft. Und er erklärt auch, was er da tut. Er soll das Wort ausrichten, das beinhaltet, wie groß Gottes Liebe zu den Menschen ist und sie ermutigen, in die Fülle einzutreten, die Gott für sie bereit hat. Wie macht er das? Er verkündigt das Wort, also er verkündigt Christus und er ermahnt Menschen und er lehrt Menschen. Und das Ziel ist, dass sie auch in Christus sind, so wie Paulus das erlebt. Und für uns ist wahrscheinlich Lehren und Ermahnen, dann denkt man so an einen Lehrer, der vielleicht aus den alten Filmen mit so einem Stock auf die Finger klopft oder so, das ist Lehre für uns. Und Ermahnen sowieso, das ist vielleicht dann noch was Schlimmeres, wer weiß. Oder vielleicht habt ihr die grünen Tafeln im Kopf bei Lehre, wo noch, wenn man die Kreide ein bisschen schief hält, die ganz quietscht und dich eigentlich aufweckt, was ja grundsätzlich gut ist, gell? Wenn man mitkriegt, was der Lehrer macht da vorne. Aber wenn das Lehre und Ermahnen ist, dann ist das nur was für die, die gescheit sind, die studiert sind, die besser sind. Dann braucht man Klassenzimmer, dann braucht man Kanzlerpredigt, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das so ist, weil an anderer Stelle erklärt Paulus nur mehr, wie er lehrt. Er lebt unter die Menschen. Er macht es erlebbar, wie das ist, mit Jesus zu leben. Und es war generell die Kultur damals, war nicht, dass man in die Schule gegangen ist, um vom Lehrer was zu lernen, sondern die Schüler, die sind mit dem Lehrer mitgegangen. Die haben geschaut, was tut der. Vielleicht ist es noch mehr bei uns wie beim Lehrling. Der geht mit seinem Meister mit und erlebt, wie das ist auf der Baustelle und so. Die Leute, die haben am lebendigen Beispiel von Paulus erkannt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und in seine Briefe schreibt Paulus immer wieder, könnt ihr euch noch erinnern, das habe ich euch gezeigt. Oder könnt ihr euch erinnern, was ich euch darüber erzählt habe oder so. Also es ging bei Paulus ganz sicher nicht nur um das, was er erzählt hat, sondern auch das, was sie erlebt haben mit ihm. Und wie können wir das heute machen? Zum Beispiel, indem wir für Leute beten. So erkennen sie, wie das in unserem Leben ausschaut. Sie erleben Gottes Kraft und Liebe am eigenen Leib und sie sehen, wie das gehen könnte, mit Gott zu reden zum Beispiel. Und es geht nicht so sehr darum zu erklären, wer Jesus ist, sondern Jesus erfahrbar zu machen. Ich habe mich vor 3 Wochen mit einer Freundin getroffen, die jetzt dann umzieht und wir haben über alles geredet, von bis. Und sie hat mir eben auch gesagt, dass sie umziehen wird. Und am Ende, bevor wir uns verabschiedet haben, habe ich gefragt, hey, darf ich für dich beten? Darf ich dich noch segnen für deinen Umzug? Sie hat gefragt, was muss ich tun? Worauf lasse ich mich da ein? Verkaufe ich da meine Seele oder so? Habe ich gesagt, nein, tust nicht. Ich werde einfach Gott bitten, dass er dich schützt, weil viele Autofahrten sind und so weiter. Ich habe dann kurz für sie gebetet, sie hat zugehört und dann ist sie gegangen. Und sie hat vorher viel Information über Gott von mir gekriegt, aber ich glaube, dass das Wichtigere war, dass sie erlebt, wie ich mit Gott reden kann. Vielleicht könnte man sagen, ich habe sie gelehrt zu beten oder ihr zumindest einmal ein Beispiel geben, wie das gehen kann. Und ich glaube, das kann jeder von uns im Alltag da, weil erstens dauert es nur 15 Sekunden. Die Leute werden vielleicht neugierig, noch mehr zu erfahren. Und drittens schaffen wir Möglichkeiten, dass Gott wirkt. Und wir können die nächsten Male vielleicht anknüpfen. Hoppala. Und ich glaube, dass das dazugehört ist, dieses Miterleben lassen. Das Ziel ist, dass sie auch Jesus vertrauen, dass sie auch in Jesus gefunden werden, dass sie umkehren und neu gemacht werden und dass der Vater die Ehre kommt. Und auch das kommt aus dem Text, finde ich, außer, dass der Vater die Ehre kriegen soll. Paulus schreibt, dass er ringt, dass er hart arbeitet, dass er schwitzt. An anderer Stelle sagt er, ackert unter Tränen und das darf auch so sein, sagt er. Aber in all dem steht ihm Gottes Kraft zur Verfügung. Es geht nicht um seine eigene Ehre, nicht um seine eigene Kraft, sondern Gottes Kraft ist es in ihm. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Christus in ihm, der ihm dann auch die Kraft gibt, das zu tun. Und er folgt dem Beispiel von Jesus. Und so können auch wir dem Beispiel von Jesus folgen und Menschen zu Jüngern machen. In unserem Alltag. Mit den Arbeitskollegen. Wir haben die Evangelien, wo wir nachlesen können, was Jesus gemacht hat. Nicht nur, was er gelehrt hat, sondern auch, was er gemacht hat. Und weil derselbe Geist in uns lebt, also derselbe Gott, der Jesus auch befähigt hat, diese ganzen Dinge zu tun, deswegen kennen wir das auch da. Und es gibt diese vielleicht ein bisschen blöde Geschichte, da treffen sie Mose und Paulus im Himmel und der Paulus ist ganz aufgeregt, weil trifft er den größten Propheten und so weiter. Und dann fragt er ihn aus, wie war das, wo du da, wie hast du das gespürt, wie die Kraft aus deinem Stock rausgekommen ist oder wo sie das Meer geteilt hat, wie hat das ausgeschaut, hast du da Fische gesehen, wie war das, da das ganze Volk rauszuführen und so. Und Mose hat ja Zeit, die sind ja schon in der Ewigkeit und beantwortet ihm geduldig die ganzen Fragen. Irgendwann hat der Paulus keine Fragen mehr und dann sagt der Mose, du, ich möchte eigentlich von dir nur eins wissen. Wie war es, Gott in dir zu haben? Gott wohnt in uns, er nimmt Wohnung in uns. Und das können wir sagen. Und das ist so ein Riesenprivileg. Und wenn wir das haben, dann rutschen manche Sachen einfach in eine andere Perspektive. Wir können länger warten. Wir können hoffnungsvoll Schritte gehen. Wir können Jünger machen, so wie Jesus das da hat. Wir können andere Menschen lehren, was Jesus gesagt hat. Und ihnen nicht nur lehren, was er gesagt hat, informationsmäßig, sondern ihnen helfen, das auch auszuleben. Ihnen das vorleben. Und das, finde ich, ist einfach ein Riesenprivileg. Und eine Riesenehre, dass Gott das möglich macht. Im Alltag, weil seine Liebe für uns da ist. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, die Geschichten, die bewegen mich und ich will das erleben, dass deine Liebe durch mich fließt. Und ich danke dir, dass du Wohnung nimmst in uns. Danke für den Auftrag, den du ergeben hast. Jesus, du hast gesagt, du sendest deine Jünger, wie du selber gesandt worden bist. Und für den Auftrag möchte ich dir danken. Danke, dass von dir die Kraft kommt, den auszufüllen, den zu erfüllen. Ja, und danke, dass wir in deiner Kraft jeden Tag leben können. Amen.